Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr könnt meine Stimme hören und verstehen. Ich bin immer noch leicht erkältet. Letzte Woche war ich ein bisschen angeschlagen. Dann habe ich noch eine freundliche Bekanntschaft mit einer Treppe gemacht, wo ich dann mal versucht habe, runterzurutschen. Es war nicht so angenehm, aber es ist alles gut gegangen. Aber es zeigt uns immer wieder, wie wenig wir eigentlich in der Hand haben. Wie schnell Dinge passieren, wo wir einfach denken, dass eigentlich kann das nicht passieren, aber es passiert. Gott lässt Dinge zu, aus gutem Grund. Und manche Gründe sehen wir nicht, aber wir dürfen immer wissen, dass der Herr da ist und durchträgt. Und das ist das Schöne. Und wir wollen jetzt wieder weitermachen im Johannesevangelium. Ihr erinnert euch vielleicht, Johannes Kapitel 4 hatten wir betrachtet. Das könnt ihr schon mal aufschlagen. Wir haben das nicht komplett durchgearbeitet, sondern sind bei der Frau am Brunnen stehen geblieben. Und was war das Herausragende oder das Erstaunliche an dieser Begegnung? Es war, dass Jesus durch St. Maria gehen musste. Er musste diese Frau treffen. Sie war auf der Suche, sie hatte Fragen. Ihr Glaube war noch sehr klein. Sie wusste einiges, aber es fehlte ihr noch das Wesentliche. Und sie hatte eine schwierige Vergangenheit. Jesus konfrontiert sie damit. Sie erkennt, dass dieser Jesus anders ist und dass er eventuell sogar der Messias ist, sagt sie. Sie rennt mich zurück zum Dorf, wo sie herstammte, erzählt den Dorfbewohnern, was Jesus alles über ihr Leben gesagt hatte. Und sie lässt den Krug stehen. Und ich finde das auch ein ganz schönes Bild eigentlich so. Sie lässt das alte Leben zurück. Sie lässt das, wofür sie eigentlich gekommen war, nämlich Wasser zu holen, zurück, weil sie zur Quelle des Lebens gekommen ist. Sie hat Jesus, sie ist Jesus begegnet und sie lässt ihren Krug zurück und rennt zurück und erzählt von diesem Jesus. Und das ist ein wunderschönes Bild auch, dass wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dass das alte Leben, alles das, was du dein Leben ausmacht, das kannst du beim Kreuz lassen. Ja, Jesus hat dafür bezahlt und du kannst ein neues Leben beginnen. Und ich denke, das war diese große Freude, die sie hatte, die sie jetzt mit anderen teilte. Sie rannte mich zurück und ich möchte eigentlich einsteigen in das Kapitel 4 mit dieser Rückmeldung, die sie gibt zu dem Ort, wo sie wohnte. Und das finden wir in Johannes Kapitel 4 und ich möchte lesen ab Vers 39 und wir lesen das bis zum Ende, Vers 54. Da kommen wir dann zu dem eigentlichen Text, nämlich das zweite Zeichen, das Jesus wiederum tat, als er in Judäa nach Galiläa kam. Aber ich möchte von Vers 39 beginnen, weil das ist so der Einstieg. Und unser Thema wird heute sein, was ist echter Glaube? Oder was ist das Evangelium eigentlich? Und wie kommt ein Mensch dorthin? Wie kann ein Mensch gerettet werden? Und das sind so Fragen, die uns beschäftigen werden heute Morgen. Ich möchte lesen den Text aus Johannes 4, ab Vers 39. Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb zwei Tage dort. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen, und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Nach den zwei Tagen aber zog er fort und ging nach Galiläa. Jesus selbst bezeugte zwar, dass ein Prophet in seinem eigenen Vaterland nicht geachtet wird. Als er aber nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, weil sie alles gesehen hatten, was er während des Festes in Jerusalem getan hatte. Denn auch sie waren zu dem Fest gekommen. Jesus kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und da gab es einen königlichen Beamten, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Als dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm und bat ihn, er möchte herabkommen, um seinen Sohn gesund zu machen. Denn er lag im Sterben. Da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte spricht zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach und ging hin. Als er aber noch unterwegs war, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten ihm und sprachen, dein Sohn lebt. Nun erkundigte er sich bei ihnen nach der Stunde, in welcher es mit ihm besser geworden war. Und sie sprachen zu ihm, gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es eben in der Stunde gewesen war, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte samt seinem ganzen Haus. Dies ist das zweite Zeichen, das Jesus wiederum tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Lass uns nochmal beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass du zu uns reden möchtest heute Morgen. Und du kennst unsere Herzen, du weißt, was uns bewegt, du weißt, wo unsere Not ist. Und du möchtest uns begegnen mit wer du bist und was du für uns getan hast. Dafür wollen wir dich preisen, Herr. Du möchtest groß werden in unserer Mitte, dass wir deine Herrlichkeit sehen, dass wir neu ermutigt werden auf dem Weg in der Nachfolge dir nach. Wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen. Ihr wisst ja noch die zentrale Botschaft des Johannesevangeliums. Und es gibt ein Wort im Johannesevangelium, das circa 100 Mal vorkommt. Welches Wort war das? Weiß das noch jemand? Erinnert euch an den Vers Johannes 20, Vers 31. Das sind zwei wesentliche Aspekte. Und ich möchte, und das eine Wort kommt da drin vor, in diesem, Martin, komm, hilf mir. Glauben, ja. Glauben. Und hier ist meistens, wenn im Johannesevangelium das Wort Glauben benutzt wird, ist es im Kontext von Rettung, von Errettung. Ja? Und das Ziel des Johannesevangeliums ist ja, dass wir auf der einen Seite Jesus erkennen, wer er ist. Und das ist auch heute so wichtig, dass wir das immer wieder betonen. Das Evangelium ist in erster Linie, Gott wurde Mensch in Christus. Und Evangelium ist eigentlich Jesus erkennen. Jesus sagt man in Johannes 17, Vers 3, dies ist aber das ewige Leben, dass sie wen erkennen? Dich erkennen, ihn erkennen. Ja, das ist ewiges Leben, Jesus erkennen, ihn erkennen. Und wisst ihr, heute ist oft so in der Präsentation des Evangeliums, dass wir sehr stark den Fokus darauf legen, was kann Jesus für mich tun? Ja? Und das finden wir auch im Johannesevangelium sehr stark, auch als Jesus unterwegs war in seinem eigenen Vaterland. Wir lesen das gleich. Ja, die Leute suchten, was kann Jesus für mich tun? Ein Wunder. Wie kann er mir helfen? Wie kann er mir Sinn im Leben geben? Das sind zwar wichtige Dinge, aber das Evangelium ist eigentlich erstmal zu entdecken, wer Jesus ist. Und aus diesem Entdecken, wer Jesus ist, und dazu brauchen wir Gnade, wir kommen da nicht selber drauf. Wenn wir das erkennen, dann folgt daraus, dass wir endlich Sinn im Leben haben, dass wir wissen, wofür wir leben, warum wir auf dieser Welt sind. Und dann kommt alles andere dazu. Aber das Entscheidende im Evangelium ist eigentlich nicht so sehr der Ansatz, Jesus möchte dir Sinn im Leben geben, obwohl das richtig ist. Aber das Entscheidende ist, Jesus zu erkennen. Und da legt Jesus den Wert auch in den Zeichen, die er setzt. Er hat nicht nur Worte gesprochen, Worte des Lebens, Worte des ewigen Lebens gesprochen. Er selber ist das lebendige Wort, Fleisch geworden, sondern er hat es auch mit Zeichen und mit Wundern oder Werken bewiesen. Ja? Und ihr kennt ja alle den Satz, ich fange den an, ich glaube nur, was ich... Ja? Ist das wirklich richtig? Das ist eigentlich ein falscher Satz. Aber wir kopieren das oft und kommen auch in solche Tendenzen, wo wir dahin tendieren, ich muss erstmal was sehen oder warum tut Gott nichts? Und das folgt daraus, wenn wir nicht Jesus so erkennen, wer er wirklich ist und was er sein möchte für uns. Und dass es egal ist, ob es mir gut geht oder nicht. Oder ob Gott alle meine Wünsche erfüllt. Sondern ich folge Jesus nach für wer er ist. Nicht, was er für mich tut, in erster Linie. Und das ist so wichtig. Und das versucht Jesus auch seinem Volk, dem eigenen Volk, klarzumachen. Und es ist interessant, da wo Jesus aufgewachsen ist, da heißt es, die Leute konnten mit ihm nichts anfangen. Wir werden das gleich noch sehen. Aber das ist so der Einstieg. Also was ist wahrer Glaube? Worauf liegt Jesus wirklich Wert? Was ist das Entscheidende eigentlich? Und Paulus sagt mal im Korintherbrief, ich glaube 1. Korinther 10 oder so steht das, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Das heißt, auch wenn du schon 20, 30 Jahre mit Jesus unterwegs bist, wir sollten immer uns selber auch hinterfragen. Ja? Und selber auch, nicht, dass wir jetzt in Zweifel oder so kommen, sondern einfach, dass wir immer irgendwo auch transparent sind und dass wir auch prüfen, was das Wort Gottes sagt und wo ich stehe und wo du stehst. Ja? Das ist wichtig und das ist so der Hintergrund. Und wir sehen hier eigentlich in der Vorgeschichte, wenn ihr mal seht, die Leute haben geglaubt, ich habe das auch so ein bisschen betont im Lesen des Textes in Johannes 4, in Samaria ist kein Wunder geschehen. Habt ihr das festgestellt? Ja? Also Jesus hat ja oft Zeichen getan und Zeichen war ja immer das Ziel auch zu zeigen, wer Jesus ist, also Hinweis. Aber in Samaria, die Leute glaubten nicht, weil sie ein Wunder gesehen hatten und ein Zeichen, sondern sie glaubten, weil Jesus zu ihnen gesprochen hat. Sie glaubten aufgrund seines Wortes. Ja, da haben wir schon einen entscheidenden Hinweis. Und in seinem eigenen Volk, er kam in sein Eigentum, heißt es in Johannes 1, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und das ist tragisch. Und dennoch hat Jesus diesen Auftrag von Gott angenommen, unter seinem eigenen Volk zu dienen und Zeichen zu tun und zu ihnen und sie zu gewinnen, obwohl das Volk ihn ablehnte und schlussendlich ans Kreuz nagelte. Das ist so der Hintergrund. Jetzt wollen wir einsteigen in Vers 43. Da fängt es schon so ein bisschen an. Wir wollen erstmal kurz ein paar Fragen beantworten, die vielleicht auftauchen. Vielleicht, wenn ihr das aufmerksam lest, werdet ihr vielleicht auch diese Fragen entdecken. Und wir wollen versuchen, eine Antwort zu finden. Da heißt es nämlich, nach den 2 Tagen, also als Jesus blieb noch 2 Tage in Samaria, da war eine Erweckung, da war Bewegung. Ein ganzes Dorf kam zum Glauben. Das war ein Mischvolk, das war nicht, ne, die Juden hassten die Samariter. Und da, in diesem Kontext, kommt Jesus heraus. Also, ich sag mal, wenn wir da gewesen wären, wir würden sagen, oh, ich bleib noch ein paar Wochen länger hier. Hier ist viel schöner. Hier kommen Leute zum Glauben. Hier ist eine Erweckung. Aber dann heißt es, nach 2 Tagen aber zog er fort und ging nach Galiläa. Also er ging an den Ort seiner Geburtsstätte, Nazareth, die Gegend im Norden von Israel. Kana, Kapernaum, die liegen alle dicht beieinander, so 20, 30 Kilometer voneinander entfernt. Er ging also in seine Heimatstadt, sozusagen, wo er aufgewachsen war. Und dann heißt es im Vers 44, Jesus selbst bezeugte zwar, dass ein Prophet in seinem eigenen Vaterland nicht geachtet wird. Ich weiß nicht. Das klingt so, er geht dahin, obwohl er wusste, dass die Leute ihn ablehnen. Das macht keinen Sinn. Zumal er jetzt aus einer Stadt kommt, wo gerade Erweckung war. Da fragt man sich natürlich, warum? Warum geht Jesus wieder zurück in seine Geburtsstätte, in sein Vaterhaus nach Galiläa, obwohl er wusste, dass sie ihn ablehnen? Ich denke, es sind 2 wesentliche Dinge, warum er das tut. Das eine ist, sein Auftrag war für das Haus, das Volk Israel. Ja? Das war sein Auftrag, das Wort zu verkündigen, das Evangelium zu präsentieren sozusagen durch sich selbst. Das andere ist aber auch zu zeigen, dass das, was schon im Alten Testament prophetisch vorhergesagt wurde, sich auch erfüllt. Und jetzt fragt ihr euch, wo steht denn das? Geht mal ein paar Kapitel weiter, in Kapitel 12. Kapitel 12 finden wir eine sehr erstaunliche Aussage. Und das kommt aus dem Buch Jesaja, Kapitel 6 und Kapitel 53. In Vers 37, da geht es so kontextmäßig um den Unglauben des Volkes, sein eigenes Volk im Unglauben, verharrte in diesem Unglauben. Obwohl sie alles das sahen, was Jesus tat, obwohl sie hörten, was er sagte, mit Autorität lehrte er. Da heißt es dann in Vers 37, und obwohl er so viele Zeichen vor ihnen, und das ist sein Volk, vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Und jetzt kommt der Grund, warum. Und der ist sehr erstaunlich. Ja? Da heißt es nämlich, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, dass er gesprochen hat, Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden?
Und jetzt kommt es weiter, jetzt kommt es noch dicker. Jetzt heißt es nämlich, darum konnten sie nicht glauben. Denn Jesaja hat wiederum gesprochen, er hat, wer ist er? Das ist Gott. Er hat ihnen die Augen verblendet und ihr Herz verhärtet. Ha! Ha! Stößt das auf irgendwie bei euch? Ich denke, Jesus ist gekommen, um Menschen zu retten. Und hier heißt es, Gott hat ihnen die Augen verschlossen, ihr Herz verhärtet. Verblendet sind sie. Und mit dem Herzen, da geht es weiter, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Das passt nun gar nicht. Ist denn nicht genau Jesus dafür gekommen? Stellt sich auch wieder die Frage, warum? Habt ihr eine Antwort? Ich auch nicht. Die Spreu vom Weizen? Okay. Ha? Sie lebten in Sünde, ja, aber hier heißt es ja, Gott verblendet ihr Herz und verhärtete ihr Herz, damit sie nicht sehen. Lass uns das Ganze, den Spieß mal umdrehen, vielleicht können wir es dann besser verstehen. Was wäre denn gewesen, wenn das Volk ihn mit offenen Armen aufgenommen hätte und sie hätten alle geglaubt? Was wäre dann passiert oder nicht passiert? Er wäre nicht ans Kreuz gegangen. Das Heil wäre zwar zu den Juden gekommen und sie hätten vielleicht geglaubt und erkannt und gerettet worden, aber was ist mit dem Rest der Welt? Was ist mit der Versöhnung? Was ist mit dem Kreuz? In Markus 8 spricht Jesus zu seinen Jüngern und auch zu dem Volk ganz offen. Oft hat er ja Bilder gebraucht, um etwas anzudeuten, aber hier spricht er ganz offen, das sagt er auch so. Und da heißt es in Vers 31 in Markus 8, und er fing an, sie zu lehren. Also Jesus lehrte, der Sohn des Menschen, und jetzt kommt ein wichtiges Wort, müsse viel leiden und von den Ältesten, also den Rat der israelischen Volk, dem Sanhedrin, also die 70 Priester und obersten Priester und Schriftgelehrten, verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Er muss zum Kreuz. Es war Plan Gottes. Er ist souverän. Es war nicht Zufall, dass Jesus ans Kreuz ging. Es war Gottes Plan, der sich erfüllen musste. Und das beinhaltete, dass das Volk ihn ablehnt. Es war alles in Gottes Plan. Das ist gewaltig. Für uns schwer zu verstehen. Keine Frage. Aber glücklicherweise ist Gott uns nicht Rechenschaft schuldig. Er muss sich uns nicht erklären. Er braucht uns auch nicht um Erlaubnis fragen. Er tut, was er tut. Und er tut es aus gutem Grund. Und das beinhaltete, dass es das Volk Jesus ablehnte. Und sie am Ende schrien, kreuzige ihn. Denn das war der Plan Gottes. Und der erfüllte sich, indem er zu seinem Vaterhaus ging und predigte und die Leute reagierten mit Unglauben. Da, wo Jesus, Matthäus 11 könnt ihr das nachlesen, da, wo Jesus die meisten Wunder getan hat, haben die Leute nicht an ihn geglaubt. Kapernaum, Bethsaida, all die Orte werden da genannt. Und dann sagt er sogar, wenn diese Zeichen in Sodom und Gomorra geschehen wären, die hätten Buße getan. Ja? Aber wir merken, dass der Plan Gottes über allem steht. Er hatte einen Plan und der erfüllte sich. Und der beinhaltete, dass er von seinem eigenen Volk abgelehnt wurde. Das hat ihn aber nicht gehindert. Oder sagen wir mal so, er hat es getan, damit es offenbar wird, dieser Unglaube im Volk. Ich hoffe, das ist so ein bisschen eine Hilfe für uns. Ist vielleicht nicht jetzt unbedingt einfacher geworden, weil wir jetzt denken, ich dachte immer, Gott ist ein Gott der Liebe und er möchte, dass jeder gerettet wird. Und hier heißt es, er verblendet, er verhärtet das Herz. Es beinhaltet die Ablehnung, dass Jesus in seinem eigenen Vaterhaus, in seiner eigenen Familie abgelehnt wurde. Das können wir übrigens auch nachlesen in Markus Kapitel 6. Ich lese mal ab Vers 1. Da heißt es, und er zog von dort weg und kam in seine Vaterstadt, Nazareth, und seine Jünger folgten ihm nach, und als es Sabbat kam, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sprachen. Ja, also er redete mit Autorität. Er redete nicht so wie die Schriftgelehrten, sondern da war Substanz. Die merkten, der redet anders. Und jetzt würden wir denken, Mensch, die sind begeistert von seiner Rede, die folgen mir jetzt nach, die merken, der ist anders. Und dann heißt es, woher hat er dieses oder solches? Und dann heißt es, und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist, dass sogar solche Wundertaten durch seine Hände geschehen? Das war also die Schlussfolgerung. Und dann heißt es, ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria? Anstatt zu sagen, boah, der Messias ist da, sagen sie, ist das nicht der Zimmermannssohn? Falsche Schlussfolgerung. Oder nicht? Und dann heißt es, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon, und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen, wie geht es da weiter? Anstoß an ihn. Und Jesus aber sprach zu ihnen in seiner Vaterstadt, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort keine Wunder tun, außer dass einige wenige Kranke die Hände aufgelegt wurden. Und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens. Und er zog durch die Dörfer ringsumher und lehrte. Sehen wir das? Das hat Jesus nicht davon abgehalten, trotzdem den Weg zu gehen. Und ich denke, um das vielleicht mal in die Anwendung für uns zu bringen, ich glaube, alle von uns, wir haben Familienmitglieder, Freunde, Bekannte, größere Familie, die noch nicht Jesus nachfolgen. Und ich weiß nicht, wie oft ihr und ich schon gedacht haben, macht es noch Sinn, das Gespräch zu suchen, die Beziehung aufrechtzuhalten? Und ich möchte euch Mut machen. Jesus ging trotzdem, er wusste, dass die Leute ihn ablehnen, in sein Vaterhaus, in seine Vaterstadt, und predigte. Bleibt dran. Wir wissen nicht, was, wann und wie Gott handelt und was geschehen wird, aber bleib dran, gib nicht auf. Ja? Verliere nicht den Mut, sondern vertraue Gott, dass er weiß, was er tut. Und tu deinen Teil dazu beitragen, das, was dir Gott gegeben hat, und das Evangelium anderen Menschen weiterzugeben. Das ist unser Auftrag. Wir sind nicht verantwortlich für die Frucht. Das liegt in Gottes Hand, nicht in unserer. Das soll uns aber nicht ermutigen, dran zu bleiben, weiter vorwärts zu gehen, die Beziehungen zu unseren ungläubigen Geschwistern oder Familienmitgliedern zu suchen und für sie zu beten vor allen Dingen. Wir gehen zurück zu unserem Text. Also der Text wirft ein paar Fragen auf. Wir haben versucht, irgendwo eine Antwort zu finden. Und jetzt, kurioserweise, haben wir all das gesagt. Und jetzt kommt der nächste Satz. Und der wirft wieder Fragen auf. Da heißt es nämlich, als er aber nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf. Eben haben wir doch gerade gesagt, die lehnten ab. Und hier heißt es im nächsten Satz, und sie nahmen ihn auf. Und da kommen wir zu unserem Thema. Was ist Glauben? Echter Glaube, rettender Glaube. Denn es heißt, die Begründung, warum sie ihn freundlich aufnahmen, war nicht, weil sie Jesus suchten, sondern was suchten? Wunder. Was kann Jesus mir bringen? Ja, wie kann er mein Leben besser machen? Das war ihr Beweggrund. Und da heißt es, weil sie alles gesehen hatten, was er während des Festes in Jerusalem getan hat. Und auch sie waren zu dem Fest gekommen. Sie hatten also falsche Beweggründe, warum sie Jesus mit Freundlichkeit aufnahmen. Sie sahen in Jesus ein Wunderwerk, Mann, der ihnen helfen kann, ihrer Not, aber für sie persönlich keinen Wert hatte. Und da kommen wir schon zu dem zentralen Gedanken, was ist echter Glaube? Und wir sehen das gleich anhand eines Beispiels. Aber wenn wir das festmachen wollen, in Johannes 2 heißt es auch, dass Jesus sich ihnen nicht anvertraute. Warum nicht? Da heißt es in Kapitel 2, das haben wir schon gelesen, als aber das Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen. Also positiv, sie glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen. die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er wusste, was in ihrem Herzen ist. Und er hatte nicht nötig, dass ihnen jemand sagt, was in dem Herz ist. Er sah in das Herz der Menschen und er sah, dass es nicht echt war. Es war nicht, sie wollten nicht Jesus, sie wollten nur seine Wunder. Und deswegen hat sich Jesus ihnen nicht anvertraut. Und ähnlich finden wir das hier, denn Johannes legt hier sehr stark die Betonung auf die Wunder. Er sagt, weil sie alles gesehen hatten. Und dann in Vers 46 heißt es, Jesus kam nun wieder nach Kana in Galiläa und er fügt noch hinzu, wo er das Wasser zu Wein gemacht hat. Also er legt den Schwerpunkt auf das, was Jesus, die Zeichen, die er tat. Und das begeisterte die Leute. Ja, Jesus ist da, mit ihm bin ich groß geworden und jetzt tut er solche Wunder. Das ist eine coole Sache, mit Jesus unterwegs zu sein. Aber dafür ist Jesus nicht gekommen. Das war nicht sein Ziel. Und jetzt kommen wir zu diesem königlichen Beamten. Und wir würden jetzt denken, jetzt kommt so ein positives Beispiel, ja, was echter Glaube ist. Und ich kann euch vielleicht schon vorweg sagen, es ist auch der Fall. Nur es ist etwas, was reift in diesem königlichen Beamten. Aber zu Anfang, wenn wir jetzt die Begebenheit uns näher anschauen, ist der Hintergrund eigentlich genau der gleiche. Da ist dieser königliche Beamte, der hat einen Sohn und der liegt im Sterben. Und er hört von Jesus, der Wasser zu Wein gemacht hat, dass er, vielleicht kann er helfen in meiner Not. Das ist der Hintergrund. Wir lesen es nochmal. Da heißt es nun, und da gab es einen königlichen Beamten, dessen Sohn lag krank im Kapernaum. Das sind ungefähr 20, 25 Kilometer von dem Ort, wo Jesus war, von Nazareth entfernt, am See Genezareth. Vor 2 Wochen war ich noch dort, genau an dem Ort. Und da heißt es dann, und als dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm und bat ihm, er möchte herabkommen, seinen Sohn gesund machen, denn er lag im Sterben. Hier haben wir genau das Gleiche. Er benutzt Jesus, um seinen Sohn zu heilen. Also er hat einen gewissen Glauben, Vertrauen, sonst würde Jesus nicht fragen. Und er hatte eine Not. Und diese Not war massiv. Ich glaube, wir können das alle nachempfinden, wenn wir eigene Kinder haben, wenn ein Kind im Sterben liegt. Das geht uns an die Substanz. Und mit dieser Not, er hat keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Aber er wusste, dieser Jesus, vielleicht kann der helfen. Er hat Wasser zu Wein gemacht, hat schon andere Wunder gehabt, vielleicht kann auch mein Sohn heilen. Aber ein kleines Detail dazu, er wollte, dass Jesus mit ihm kommt, um seinen Sohn zu heilen. Wir werden nachher sehen, dass sich das dann anders entwickelt. Und deswegen sage ich, es war ein wachsender Glaube, etwas, was Jesus sozusagen Stück für Stück ihm offenbarte. Wenn wir genau hineinschauen, werden wir das merken. Also, das ist der Hintergrund. Und wir denken jetzt, naja, aber das ist ja eigentlich genau die gleiche Gruppe von Galiläa, die er gerade beschrieben hat. Die suchten Jesus nur wegen Zeichen und Wunder. Und jetzt bringt er ein Beispiel von einem Mann, der eine Not hat und der Hintergrund ist genau der gleiche. Passt eigentlich nicht. Und doch passt es. Denn am Ende sehen wir, dass das Rettung er erfährt. Auf Grundlage von etwas anderes gelernt. Ja, Jesus hat ein Zeichen getan, das zweite Zeichen. Aber wir sehen, etwas hat sich verändert in der Einstellung dieses Mannes. Und das wollen wir uns näher anschauen. Also, das Anliegen, das er hatte, komm und mach meinen Sohn gesund. Und dann kommt diese Antwort von Jesus, der gerade aus diesem Kontext heraus sagt, ja, ihr Galiläer, ihr sucht nur Wunder, ihr sucht nicht mich, ihr sucht nur, was ich für euch tun kann. Und jetzt kontert er dieses Anliegen zu diesem Mann. Und wir würden denken, pum, als Jesus das sagt, er sagt nämlich in Vers 48, da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Denkt ihr, der Mann, der hat sich darüber diesen Satz gefreut? Stellt euch mal in seine Lage. Er hofft, dass Jesus ihm helfen kann. Er möchte kommen, seinen Sohn gesund machen. Er liegt im Sterben. Und dann sagt Jesus, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann glaubt ihr nicht. Heftig. Das ist heftig. Wisst ihr, es gibt eine Begebenheit, die ähnlich ist. In Markus Kapitel 7. Die ist sehr ähnlich gelagert. Ich zeige euch auch gleich, warum. Da gibt es eine Frau, die kam aus Phönizien. Also es war keine Jüdin, sie kam aus Griechenland. Und die kommt zu Jesus. Und Jesus war gerade in Tyros und Sidon, das ist so der Hintergrund, in einem Haus. Und dann heißt es in Markus Kapitel 7, Vers 25, denn eine Frau hatte von ihm gehört und sie hatte ein Anliegen, deren Tochter hatte einen unreinen Geist, also auch wieder eine Not. Und sie denkt, vielleicht kann Jesus mir helfen. Das Problem war natürlich, sie kam aus einem anderen Land, aber sie hatte dieses Vertrauen, dass Jesus vielleicht helfen kann. Und dann heißt es, die Frau war eine Griechin aus Syrophönizien gebürtig. Und sie bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Also eigentlich das gleiche Bild. Er wollte, dass sein Sohn gesund wird, dass er nicht stirbt. Sie wollte, dass aus ihrer Tochter ein Dämon auswärt. Und Jesus war die Adresse, wo sie hinging. Das ist eine gute Sache. Grundsätzlich. Ja, und jetzt heißt, und jetzt guck mal auf die Reaktion, die Jesus da an den Tag legt. Und wir würden alle sagen, bah, das ist Hammer, was er da sagt zu dieser Frau, die in ihrer großen Not zu Jesus kommt. Denn dann sagt Jesus, aber Jesus sprach zu ihr, lass zuvor die Kinder satt werden. Die saßen ja zu Tisch. Denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt, und damit ist das Volk Israel, das Evangelium dem Volke Israel gemünzt, und es den Hunden fürwirft. Ah! Das war nicht sehr liebevoll. Der hat die Frau mit einem Hund verglichen. Haben wir richtig hingehört? Jesus, der Sohn Gottes, sagt zu dieser Frau in ihrer ganzen Not, das ist nicht recht, dass ich das Brot nehme und den Hunden vorwerfe. Ja, Hunde sind manchmal besser als Menschen, das stimmt. Ja. Aber sie wird verglichen mit einem Hund, und Hund im alten, oder hier in dem Kontext waren unreine Tiere. Ja, sowas sagt man nicht. Ja, wir sagen manchmal, du dummer Hund oder so zu jemandem. Ja, es ist beleidigend. Aber interessant ist, wie die Frau reagiert. Das klingt erstmal hart, und ich glaube, Jesus hat das auch ganz bewusst hart gesagt, weil er etwas herauskitzeln wollte aus ihr. Und da kommen wir schon zu dem Punkt. Warum hat Jesus so hart zu dieser Frau gesprochen? Es war ja richtig, was er gesagt hat. Aber es war auch beleidigend. Ja, in gewisser Hinsicht. Und schmerzhaft für die Frau, denn die hat ja ein Anliegen. Und jetzt schaut mal, was die Frau sagt. Als Antwort auf diesen Vergleich mit dem Hund. Sie aber antwortet und sprach zu ihm, ja Herr, und doch essen die Hunde unter dem Tisch von dem Brotsamen der Kinder. Bah! Wovon spricht das? Von Demut. Sie beugte sich unter dem Urteil, was Jesus über ihr Leben sagte. Es ist nicht recht, dass man das Brot nimmt, was dem Volk Israel gehört, und ich schmeiße es unter den Tisch, um die Hunde zu füttern. Und sie sagt, ja, Herr, das mag zwar richtig sein, aber selbst die Hunde leben von den kleinen Körnchen, die da abfallen vom Tisch. Tiefe Demut hatte diese Frau. Sie erkannte, was er sagt, ist richtig. Und dennoch vertraute sie ihm. Und das ist genau das Gleiche, was passiert auch. Warum? Er wollte sie testen. Er wollte herausfinden, meint sie es wirklich ernst? Meint sie es wirklich ernst, dass sie glaubt, dass ich der bin, der ich sage, der ich bin? Weil das ist ja gekoppelt. Wenn Jesus nicht Gott ist, dann kann er auch nicht Dämonen austreiben. Da kann er nicht Tote auferwecken. Also es ist gekoppelt mit seinem Wesen. Und das wollte er herausfinden bei ihr. Er wollte herausfinden, vertraut sie mir, glaubt sie mir, bin ich, ja, obwohl ich sie so behandle, hat sie da diesen Glauben. Er testet sie, um herauszufinden, ob Jesus ihr wichtiger ist als ihre Tochter, als der unreine Geist ausgetrieben wird, dass Jesus wichtiger ist, dass mein Sohn gesund wird. Wir kommen gleich wieder zurück zu unserer Begebenheit. Jesus testet, ob es echt ist. Und bei ihr war es echt. Und Jesus sagt dann danach, und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen, geh hin. Der Dämon ist aus seiner Tochter ausgefahren. Ja? Und an anderer Stelle heißt es dann, wahrhaft, solch einen Glauben hat er in Israel nicht gefunden. Diese Frau hatte wirklich tiefes Vertrauen in diesen Jesus. Obwohl er scheinbar sie schlecht behandelt hat, sie mit einem Hund verglichen. Und dennoch geht er auf ihr Anliegen ein. Warum? Weil er in ihr diesen Glauben, diesen festen Glauben gefunden hat, den er im Volk Israel nicht fand. Weitgehend. Das finden wir übrigens öfter mal. Wir gehen jetzt langsam wieder zurück zu Johannes 4. Aber wenn ihr die Speisung in Johannes 6 zum Beispiel, da kommen wir noch hoffentlich hin, werdet ihr feststellen, dass Jesus, als er die Volksmenge sah, hat er große Last. Sie haben tagelang nichts gegessen, sie hörten dem Worte Gottes zu und er sagte, wie können wir die speisen? Er stellt eine Frage an die Jünger. Warum? Jesus wusste, was er tun wird, aber er wollte prüfen, was ist in den Jüngern? Und dann kommen die Jünger mit all ihren tollen Ideen, ne? Ja, 200 Dinare werden nicht reichen, wenn wir so viel Geld haben, wir können nicht mal ansatzweise so viele Menschen speisen. Und dann kommt Philippus, ja, hier ist ein Junge mit 5 Broten und 2 Fische. Oh, was ist das unter so vielen? Also er hat nicht so, ne, das hat, warum hat Jesus diese Frage gestellt? Er wollte herausfinden, Jungs, wie seid ihr drauf? Ja, vertraut ihr mir? Was hätten sie denn sagen können? Herr, wir haben keine Ahnung, wie das passiert, aber wir wissen, du kannst was tun. Das hätte Glauben hervorgebracht. Aber sie kommen mit ihren tollen Ideen. Und wisst ihr, wir haben vorhin Markus 8 gelesen. Markus 8, da geht es ja dann weiter, wo Jesus sagt, er muss sterben. Und dann nimmt Petrus Jesus zur Seite. Überleg mal, der Sohn Gottes an der Seite von Petrus. Und Petrus wehrt ihm und sagt, Herr, nur nicht. Und wisst ihr, was Jesus zu ihm sagt? Er sagt, Satan, weiche von mir, denn du denkst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Petrus wollte Jesus sagen, wo es lang geht. In Bezug aufs Kreuz. Er wollte ihm wehren. Also das ist ein ziemlich aktives Wort. Zurückhalten. Sagen, nein, Herr, nur durch du. Und Jesus, ja, aber genau dafür bin ich gekommen. Um zu sterben. Sehen wir was, ja? Also Gott führt uns in Lebenssituationen, wo er uns testet, wo er herausfinden will, meinst du es, folgst du mir nach für wer ich bin oder folgst du mir nach für das, was er für dich tun kann? Das ist der Spannungsbogen, in dem wir uns bewegen. Kannst du Jesus noch lieben und ehren und nachfolgen, wenn alles um dich herum zerbricht? Das ist gar nicht so einfach. Oder? Denken wir an Hiob, im Alten Testament, alles genommen. Hättest du am Ende dann auch gesagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt? Hätte ich das gesagt? Ich weiß es nicht. Aber das ist der Spannungsbogen und das ist das, was Jesus versucht hat, hervorzuholen aus dem Herzen dieses Mannes. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu dieser Begebenheit, denn wir sehen, sein Glaube entwickelt sich in dieser Situation. Interessant ist, dass Jesus hier nicht, er spricht zwar zu ihm in Vers 48, wenn ihr nicht, aber er benutzt dann das Plural. Er spricht zu dem ganzen Volk. Also er spricht zu diesem Mann, wenn ihr nicht glaubt, die Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Aber er spricht doch das ganze Volk an. Und dann kommt die Reaktion dieses Mannes. Wir hätten vielleicht gesagt, jetzt war er enttäuscht. Wie kann Jesus sowas sagen? Ich bin doch in großer Not, mein Sohn stirbt. Und jetzt sagt er, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann glaubt ihr nicht. Nichts davon finden wir in diesem Mannes Reaktion. Er sagt, er wiederholt nur den Auftrag, er wiederholt nur das Anliegen. Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Er lässt sich davon nicht abschrecken, sondern er bleibt beharrlich. Und das ist schon ein Hinweis, dass sein Glaube irgendwie schon was anderes war. Er bleibt dran, er lässt sich nicht abwimmeln. Aber es geht weiter. Und Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach und ging hin. Wisst ihr, der war 25 Kilometer entfernt. Er wollte eigentlich, dass Jesus mit ihm kommt. Aber Jesus sagt einfach, geh hin, dein Sohn lebt. Hat er das gesehen? Nein, denn das heißt dann im Bericht weiter, den nächsten Tag kommen seine Knechte zu ihm und berichten ihm davon. Und er fragt, um welche Stunde das war. Also er hatte in dem Moment, wo Jesus das sagt, dein Sohn lebt, nur was gehabt? Nur sein Glauben, sein Vertrauen, nur das Wort, was Jesus sagte. Oder nicht? Er hat nur gehabt den Satz, geh, dein Sohn lebt. Das war alles. Und dann heißt es, und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach. Und da kommen wir zu dem Wesen des Glaubens. Das Wesen des Glaubens ist, Gottes Wort zu vertrauen. Der Glaube kommt aus der Predigt. Wo kommt die Predigt hoffentlich her? Römer 10, Vers 17. Das ist verankert hier in diesem Buch. Und wie wir es gesehen haben bei den Samaritern, kurz zuvor, sie glaubten dem, was Jesus sagte. Sie sahen keine Wunder, sie glaubten dem, was Jesus sagte. Und wenn ihr die Definition, die haben wir schon oft gelesen, ist genau das Gleiche in Hebräer Kapitel 11. Da heißt es, ich lese euch das nur vor, Zeit ist schon um. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Nicht sieht. Und Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er denen die belohnen wird, welche ihn suchen. Und dann werden uns viele, viele Beispiele gebracht, wie das funktioniert. Dass Mose in all dem, was er hatte, Hebräer Kapitel 11, Vers 1 und Vers 6, aber das ganze Kapitel ist voll von den Glaubenshelden. Und die sind alle davon geprägt gewesen, dass sie gelebt haben für etwas, was sie nicht gesehen haben. Abraham zog aus seinem Land, ohne zu wissen, wohin. Mose verließ all sein Reichtum, weil er auf das Unsichtbare sah, als sähe er es. So wird es beschrieben. Das ist unser Glaube. Ja? Darin liegt es verankert. Und das hat nichts damit zu tun, alles das, was ich bekomme von Jesus, sondern wer er ist. Dass ich ihm mein Leben anvertraue. Egal wie die Umstände sind und egal was passiert in meinem Leben, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Kann ich das sagen? Das ist der Glaube, von dem die Bibel spricht. Das ist das Evangelium. Ja, und das hat dieser Mann Stück für Stück sozusagen erfahren und er geht auf Grundlage dieses gesprochenen Wortes und macht sich auf den Weg. Er sagt nicht, Herr, aber ich wollte doch, dass du mitkommst. Und jetzt sagst du nur etwas. Ich weiß doch gar nichts. Er geht auf Grundlage von dem, was Jesus sagt, wie Petrus, als er auf dem Wasser ging. Jesus sagt, komm! Und er geht. Plötzlich trägt das Wasser. Ja? Sehen wir den Unterschied einmal zwischen dem Volk, das wundersuchend war, das Jesus haben wollte als den Wundervollbringer und auf der anderen Seite immer wieder einzelne Personen wie Nikodemus, wie die Frau am Brunnen, wie dieser Mann, nicht mal den Namen kennen wir, nur ein königlicher Beamter, die es verstanden haben, worauf es ankommt. Jesus zu vertrauen, für wer er ist. Und er geht zurück und es heißt da, und er erkundigt sich an die, ich habe auch ein Taschentuch, danke. Ich mache mir Sorgen, das ist gut. Und er erfährt die Stunde und in dem Moment, wisst ihr, was können wir aus dieser Begebenheit lernen? Dazu komme ich jetzt zum Schluss. Worauf ruht mein Glaube? Er ruht einmal darauf, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Vor über 2000 Jahren. Woher weiß ich das? Wie ist diese Botschaft zu mir gekommen? Ich war nicht da. Warst du da? Ne? Ist jemand schon über 2000 Jahre alt? Jetzt der älteste Mann, habe ich gerade in der Zeitung gelesen, 114 Jahre alt, ist gestorben. Ein Deutscher. Aber der war nicht 2000 Jahre alt. 114, auch ein schönes Alter.
Woher wissen wir das alles? Hey, wir wissen aus diesem Buch. Da hat sich Gott offenbart. Da bekommen wir Informationen erstmal. Ja, reine Informationen. Jetzt heißt es, kann ich diesem Wort vertrauen oder nicht? Steht Gott zu seinem Wort? Wie kann ich das herausfinden? Woher kann ich wissen, dass das, was in diesem Buch steht, wahr ist? Habt ihr eine Antwort? Ich hoffe. Vertrauen. Glauben. Und Glauben in Aktion. Das heißt, ich gehe auf Grundlage dessen. Ne? Der Mann ist gegangen. Nicht nur, er hat es verstanden oder hat gedacht, boah, tolle Idee, aber ich weiß nicht so recht. Sondern er hat das Wort bekommen, er hat es verstanden und ist auf Grundlage dieses Wortes gegangen. Johannes 7, Vers 17. Da heißt es, da sagt Jesus selbst zu den Leuten, wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Johannes 7, Vers 17. Also wenn du herausfinden willst, ob das wahr ist, was das Wort Gottes sagt, dann geh, lebe auf Grundlage dessen. Und du wirst erkennen, es ist wahr, es funktioniert. Mit allen Höhen und Tiefen. Aber es ist wahr. Und darauf kommt es an. Gott steht zu seinem Wort. Wenn das nicht steht, dann haben wir nichts. Dann bauen wir auf Sand. Und das können wir nur herausfinden, indem wir uns mit diesem Buch beschäftigen, aber auch indem wir es in unser Herz aufnehmen und danach leben, umsetzen, vertrauen, gehen. Das ist echter Glaube. Das ist wahrer Glaube. Und damit haben wir alle zu tun, immer wieder, und zu kämpfen, auch in all unserem Versagen. Aber das ist die Grundlage unseres Glaubenslebens. Und da möchte uns Jesus immer wieder hinführen, zu ihm selbst. Und was dann geschieht, heißt es, da erkannte der Vater, dass es eben in der Stunde geschehen war. Wisst ihr, Jesus hätte auch sagen können, nach diesem Anliegen, was er kam, wo er gerade diesen Hintergrund hatte, dass die Leute immer nur Zeichen wollen. Er hätte auch sagen können, ich habe die Schnauze voll. Ich habe keinen Bock drauf. Aber er begegnet diesem Mann auf Grundlage von Gnade. Der Mann hatte keinen Anspruch darauf, oder? Es war reine Gnade, dass Jesus gesagt hat, geh, dein Sohn lebt. Gnade. Hier sehen wir das Wesen Gottes. Es ist Gnade. Und Rettung ist Gnade. Niemand kommt in den Himmel auf Grundlage seines guten Lebens oder auch guten Werken. Ja? Niemand kommt in den Himmel, außer durch Gnade. Und das Zweite, was wir sehen, ist, Jesus, sein Wort hat Kraft. Er muss nicht an dem Ort sein, um etwas zu bewirken, sondern er spricht nur ein Wort. Boom! Der Sohn war gesund. Und Jesus kennt auch deine Not. Ja, aber er möchte, dass wir lernen, ihm zu vertrauen. Er möchte lernen, dass wir sagen, Herr, was immer du tust es gut, du machst es richtig. Und wenn ich von der Treppe falle, du hast deinen Sinn. Ich weiß nicht warum, es war sehr schmerzhaft. Aber du machst keine Fehler. Ja? Und das sind so zwei wesentliche Merkmale, die aus dieser Begebenheit über den Herrn Jesus zum Vorschein kommen. Er ist ein Gott voller Gnade und er ist ein Gott voller Kraft. Und diesem Gott lohnt es sich, sein Leben anzuvertrauen. Jeden Tag neu. Und im Glauben zu gehen, voranzugehen. Ja? Das ist das, was das Christenleben ausmacht. Und ich weiß, in all meiner Schwachheit, und ich kenne euer Leben nicht, ich kenne nur meins, aber dass das nicht immer einfach ist, dass das immer wieder auch mit Höhen und Tiefen zu tun hat. Aber ich möchte euch Mut machen, bleib dran. Gib nicht auf. Bleib dran. Und der Herr in seiner Weisheit, in seiner Gnade, tut das, was nötig und richtig und wichtig ist, zu seiner Zeit. Nicht immer so, wie wir es gerne würden. Und darauf, das heißt es dann auch zu vertrauen. Im Alter, ja,
wenn es nicht mehr so einfach ist, zu vertrauen, Gott weiß um mich. Er trägt mich. Und wenn ich in Herausforderungen stehe, zu wissen, er ist da. Ich vertraue ihm. Und das hat dieser Mann entdeckt und Jesus hat das auch in ihm gesehen. Es musste nur ein bisschen reifen und deswegen hat er ihn so ein bisschen gekitzelt, sage ich mal, um das hervorzubringen, damit das Echte zum Vorschein kommt. Und das macht der Herr auch in unserem Leben. Lass uns noch beten. Ja, Vater, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass dein Wort Wahrheit ist und dass wir uns darauf stützen dürfen, auf dein Wort. Herr, hilf uns auch im Leben, im Alltag, da wo du uns hingestellt hast, mit all den Herausforderungen, in denen wir stecken, dass wir immer wieder auch zu dir kommen und dich einbeziehen in unserem Alltag, in den Herausforderungen des Lebens, Herr, dass wir wissen dürfen, dass du da bist, dass du trägst, dass du souverän bist, dass du keine Fehler machst und dass du weißt, was du tust in unserem Leben. Hilf uns immer wieder auch zu diesem echten Glauben durchzudringen, dass wir dir vertrauen und dass wir auf Grundlage deines Wortes gehen. Schenke du dazu immer wieder Gnade. Wir preisen dich in Jesu Namen. Amen.